Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 15. Juni. Heute zuerst zu einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Sie kam letzte Woche heraus und zeigt, Frauen vertrauen weniger in öffentliche Institutionen als Männer.
Das hat dann eben auch aus Gleichstellungssicht eine problematische Folge, dass Frauen dann weniger zum Beispiel in Führungs- und Entscheidpositionen gehen möchten. Und da weiß man ja, dass das wichtige Grundlagen sind für eine gleichgestellte Gesellschaft.
Sagt Jan Bailey, Co-Direktor für das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann. Und am Samstag zeigte eine Flottille von rund 20 Segelbooten auf dem Lac Léman ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Und heute durch das Rabe-Info begleitet Simon Kreller.
Rabe-Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Gestern haben in Bern Tausende für eine feministische Gesellschaft protestiert. Ursi Grimm mit den Hintergründen.
In der Stadt fanden über 100 Aktionen gegen Sexismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus und soziale Ungleichheit statt. Das meldet das feministische Streikkollektiv Bern per Medienmitteilung. Der diesjährige feministische Streiktag fand bewusst dezentral statt. Bereits am Morgen schwangen sich die ersten Personen auf den Sattel und machten ihre Forderungen im öffentlichen Raum sichtbar. Auf der Bundesterrasse verlas die EKDM, Eidgenössische Kommission Dini Mutter, begleitet von über 100 Müttern und KinderbetreuerInnen, das Müttermanifest. Gefordert wurden mehr Zeit, mehr Lohn und mehr Anerkennung für Care-Arbeit. In Langnau und Biel gingen jeweils mehrere hundert Menschen auf die Straße. Auf dem Bundesplatz versammelten sich bis in die Nacht tausende Personen.
Nach Genf. Dort waren gestern mehr als 7000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Proteste gegen den G7-Gipfel zu begleiten.
Die Polizei rechnete mit rund 50.000 Teilnehmenden an der Großdemonstration gegen das Treffen der G7 im 50 Kilometer entfernten Evian. Es berichtet Watson. Es kam zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Polizeibeamte. Nach Polizeiangaben kam es zu mehreren Festnahmen. Bis nach Mitternacht dauerten Kontrollen durch die Polizei an. Die Behörden befürchteten im Vorfeld Ausschreitungen, wie es sie schon beim G8-Gipfel im Jahr 2003 gab. Damals gab es Sachschäden in Millionenhöhe. Der G7-Gipfel beginnt heute. Dabei treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA. Weil Frankreich keine Demonstration gegen den G7 dulden wollte, fand die Demonstration in Genf statt. Die Genfer Regierung kritisiert dies. Frankreich sei auch auf ihre Bitten um finanzielle Beteiligung an den Sicherheitskosten nicht eingegangen. Der Gewerbeverband hat in einem Brief empört dagegen protestiert, dass Genf die Demonstration überhaupt erlaubt hat. In der Genfer Innenstadt haben hunderte Luxusgeschäfte und Banken, aber auch Hotels und Supermärkte ihre Fassaden und Schaufenster mit Sperrholzplatten verbarrikadiert.
Gestern war auch Abstimmungssonntag. Wir kommen zu den Resultaten.
Die Initiative Keine 10 Millionen Schweiz ist am Volks- und Ständemeer gescheitert. Fast 55% der Stimmenden lehnt die Initiative ab. Die Vorlage zum Zivildienstgesetz kam mit 52% Ja-Stimmen durch. Der Kanton Bern stimmte über den Projektierungskredit für das Kunstmuseum Bern ab. 51% stimmten gegen die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums. In der Stadt Bern nahm die Stimmbevölkerung alle 6 städtischen Vorlagen an. Zustimmung gab es für einen städtischen Beitrag an den Kredit für die Gesamtsanierung des Bernischen Historischen Museums, ebenso für einen Kredit für die Tagesbetreuung für Schulkinder durch die Quartierküche und ebenso beschlossen ist die Zonenplanänderung beim Tierpark Del Hölzli und die Änderung der Überbauungsordnung an der Stöckackerstraße 93. Zu guter Letzt sagten die Berner Stimmenden auch Ja zum Baukredit für das Schulprovisorium Steigerhubel.
Noch ins Ausland, in die albanische Hauptstadt Tirana. Dort protestierten gestern Abend erneut Tausende gegen den Bau eines Luxushotels in einem Naturschutzgebiet.
Die DemonstrantInnen trugen Schilder mit Flamingos und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama. Die Proteste gegen die Bauvorhaben in der Lagune Viosa Narta und auf der fast unbewohnten Insel Sasan dauern bereits seit 2 Wochen an. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Die Bauprojekte werden auch mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Jared Kushner, in Verbindung gebracht. Kushner unterstützt die Entwicklung über seine Investmentfirma Affinity Partners. Diese hat für das Projekt von den albanischen Behörden einen besonderen Investorenstatus erhalten. Kushners Ehefrau Ivanka Trump hatte in einem Interview gesagt, man sei im Urlaub zufällig auf die Insel gestoßen. Sie war in Zeiten des Kommunismus ein Militärstützpunkt. Ministerpräsident Rama wies die Einwände von Umweltschützern als unbegründet zurück. Laut stern.de hat die Staatsanwaltschaft für Korruption und organisiertes Verbrechen in Albanien 20 Haftbefehle beantragt, von denen einige im Zusammenhang mit dem Bauprojekt stehen könnten. Es soll dabei um Geldwäsche im Zusammenhang mit internationalem Kokainhandel gehen.
Die USA und der Iran haben sich auf ein Abkommen geeinigt.
Damit würden nach iranischen Angaben der Krieg und die militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, dauerhaft enden. Gemäß dem Deutschlandfunk soll die Einigung den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Atomprogramm zum Thema haben. Weiter würde die Seeblockade gegen den Iran aufgehoben. Das Abkommen soll am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden, so SRF. Trotz des verkündeten Rahmenabkommens hat die israelische Armee ihre Angriffe im südlichen Libanon nach dortigen Angaben fortgesetzt. Gemäß dem israelischen Verteidigungsminister Israel Katz werde sich Israel nicht aus den Gebieten zurückziehen, die es im Libanon besetzt.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Auch morgen wird es heiß, bis zu 28 Grad mit wenig Wolken am Himmel.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sozialämter, Schulen, die Polizei, das Parlament oder die Gemeindeverwaltung, das sind alles öffentliche Institutionen. Sie sollten für alle BürgerInnen gleichmäßig zugänglich sein. Eine Studie zeigt nun, dass das Vertrauen in diese öffentlichen Institutionen nicht gleich ist. Es gibt Unterschiede bei Frauen und Männern. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, EBG, hat diese Studie bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in Auftrag gegeben. Insgesamt wurden dafür die institutionellen Vertrauenswerte in 30 Ländern untersucht. Ich habe mit Can Beli darüber gesprochen. Can Beli ist Co-Direktor vom EBG. Im internationalen Vergleich ist das Vertrauen in der Schweiz zwar hoch in öffentliche Institutionen, aber das Geschlechtergefälle, so zeigt die Studie, ist in der Schweiz besonders hoch. Sind Sie überrascht über diese Erkenntnis?
Also erstmal ist sicher die positive Nachricht, dass die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut abschneidet. Also das Vertrauen in öffentliche Institutionen ist sehr hoch. Die Bevölkerung nimmt ihre politische Handlungsfähigkeit als positiv wahr und auch die Zufriedenheit ist sehr hoch. Im Vertrauen zum Beispiel in die Regierung hat die Schweiz mit über 60% hohes oder sehr hohes Vertrauen den besten Wert innerhalb der OECD und das ist natürlich sehr erfreulich. Und gleichzeitig zeigt eben die Studie auch, dass dieses Vertrauen nicht für alle Menschen gleich ausgeprägt ist. Und eben hinter diesen positiven Durchschnittswerten zeigt sich deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und Frauen vertrauen den öffentlichen Institutionen in der Schweiz weniger als Männer. Und kommt hinzu, dass dieser Unterschied in der Schweiz besonders groß ist, also größer als in anderen Ländern.
Wo zeigen sich denn diese Unterschiede konkret? Bei welchen Institutionen oder bei welchen Prozessen? Welche Beispiele haben die Befragten genannt?
Eine interessante Erkenntnis der Studie ist, dass Frauen das Gefühl haben, dass sie ein weniger starkes oder gutes Wissen haben über politische Prozesse. In Tests aber stellt man fest, dass Mädchen und Frauen gleich gut oder sogar besser abschneiden als Jungs und Männer, dass es da also eher um ein Geschlechterstereotyp geht und nicht um ein reales Wissen, das nicht vorhanden ist. Was man feststellen kann, dass die Frauen sich weniger an politischen Prozessen beteiligen wollen und auch, dass sie das Gefühl haben oder den Eindruck, dass sie nicht bei Entscheidungen angemessen berücksichtigt werden, die bei öffentlichen Entscheidungen passieren, und dass sie bei öffentlichen Dienstleistungen, also von Verwaltungen, nicht gleich oder gleich fair behandelt werden.
Und was sind die Gründe, dass Behörden oder öffentliche Institutionen Frauen nicht gleich behandeln wie Männer oder dass das Interesse an politischer Partizipation nicht so ausgeprägt ist?
Also erstmal geht die Studie nicht davon aus, dass die Behörden absichtlich Frauen ausschließen, sondern vor allem, dass es bei Frauen so ankommt, dass sie das Gefühl haben, die Politiker oder die öffentliche Verwaltung ist nicht spezifisch für sie ausgerichtet oder dass die Dienstleistungen nicht genügend die Interessen der Frauen berücksichtigen. Was aber auch wichtig ist, sind auch Bilder, die vermittelt werden, zum Beispiel durch die Untervertretung von Frauen in der Politik, kann auch der Eindruck entstehen, dass die Politik nicht für sie gemacht wird. Und das hat auch Folgen, also dass konkret Frauen partizipieren dann auch weniger. Zum Beispiel 26% der Frauen geben an, dass sie an keiner politischen Aktivität sich überhaupt beteiligen. Und bei Männern sind das weniger, das sind es nur 17%. Und da ist der Unterschied besonders stark, also der ist fast doppelt so hoch, dieser Gap zwischen den Geschlechtern im Vergleich zu den anderen Ländern.
Warum ist das denn so wichtig, dass dieses Vertrauen von allen Menschen der Bevölkerung da ist in öffentliche Institutionen?
Ja, ganz grundsätzlich, Vertrauen in öffentliche Institutionen ist eine zentrale Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Und eben wie gesagt, das Vertrauen in der Schweiz ist hoch und das ist ein gutes Zeugnis für die Schweiz und für die Schweizer Demokratie. Aber wenn man natürlich alle Menschen einschließen will in einen demokratischen Prozess, ist es auch wichtig, dass alle sich gleichermaßen vertreten fühlen. Und da gibt es dann eben diesen auch Blick der Gleichstellung, dass Frauen dann zum Beispiel auch weniger sich beteiligen wollen oder eben weniger in die Politik gehen wollen, weniger Verantwortung übernehmen wollen. Und das hat dann eben auch aus Gleichstellungssicht eine problematische Folge, dass Frauen dann weniger zum Beispiel in Führungs- und Entscheidpositionen gehen möchten. Und da weiß man ja, dass das wichtige Grundlagen sind für eine gleichgestellte Gesellschaft.
Wurden andere Geschlechteridentitäten auch berücksichtigt oder ist die OECD-Studie spezifisch auf ein binäres Geschlechtersystem ausgerichtet?
Die OECD hat nur ein binäres Geschlechterverständnis jetzt in dieser Studie einfließen lassen, also hat nur nach Frauen und Männern gefragt. Man kann aber aus anderen Studien auch daraus schließen, dass alle Geschlechter, also dass gerade auch non-binäre oder Transpersonen sich wahrscheinlich ähnlich fühlen wie Frauen, nämlich dass sie da auch durch eine mangelnde Repräsentation weniger repräsentiert fühlen durch die öffentliche Politik.
Was geschieht nun mit den Erkenntnissen aus der Studie? Was sind die nächsten Schritte?
Also erstmal zeigt die Studie, dass es wichtig ist, dass die öffentlichen Institutionen alle Menschen in den Blick nehmen bei ihren Aktivitäten und da eben bei Frauen auch ein Nachholbedarf besteht. Der Bundesrat hat eine Richtlinie formuliert, damit in Studien und Statistiken die Geschlechtereffekte stärker integriert werden. Das ist sicher mal sehr wichtig. Und dann fließen die Ergebnisse auch ein in die Gleichstellungsstrategie 2030 des Bundes. Da geht es um die Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und diese bleiben wichtig. Diese reichen von Maßnahmen zur Berufswahl bis hin zur Bekämpfung von geschlechtsbezogener Gewalt mit dem Ziel, dass alle Menschen die Wahlfreiheit haben und auf Respekt zählen dürfen. Und das wiederum ist dann eine wichtige Basis dafür, auch Vertrauen zu haben in die Institutionen.
Das war Jan Bailey, Co-Direktor vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.
Rabe Info.
Am Samstag war in Lausanne ziemlich viel los. Einerseits fand bereits die Eröffnung des feministischen Streiktages statt. Gleichzeitig gab es eine Aktion auf dem Lac Léman. Gegen G7 und Genozid hieß die gewaltfreie symbolische Aktion. Inspiriert durch die Global Summit Flotilla der Hilfsflottillen nach Gaza. Rund 20 Segelboote und rund 100 AktivistInnen waren daran beteiligt. Das Ziel? Die Isolation des Treffens der G7-Staaten zu durchbrechen und die Rolle westlicher Regierungen bei israelischen Militäraktionen in Gaza zu verurteilen. Inforedaktorin Ursi Grimm war an Bord eines der Boote und hat die Aktion auf dem Lac Léman journalistisch begleitet. Ursi, wie lief denn diese Aktion auf dem See genau ab?
Die Segelboote begaben sich von unterschiedlichen Häfen so ziemlich genau in die Mitte des Lac Léman. Dies geschah zunächst sehr unauffällig. Erst als sich die rund 20 Boote zu einer Flottille formierten, begannen die AktivistInnen Transparente und Fahnen an den Masten der Boote hochzuziehen.
Weshalb gingen die AktivistInnen so diskret vor? War diese Aktion denn illegal?
Eigentlich ist es legal, auf dem See zu segeln und auch politische Ansichten dürfen geäußert werden. Ich hatte den Eindruck, dass viele der AktivistInnen nicht darauf zielten, dass sie ihre demokratischen Rechte auch ausüben dürfen. Deshalb war es für das Gelingen der Aktion wichtig, sie zunächst geheim zu halten und unauffällig vorzugehen.
Wie war denn die Stimmung auf dem Boot, auf dem du warst?
Auf unserem Boot waren wir zu fünft, ausschließlich Flinterpersonen. Wie andere auch bereitete man sich darauf vor, allenfalls verhaftet zu werden. Zunächst war es auf dem See extrem ruhig, kein Schiff, weit und breit, kaum Wind. Die Stimmung war erst recht beklommen. Doch eine der Aktivistinnen erinnerte sich daran, dass Singen Stress reduziert und den Puls senkt. Also begannen sie zu singen.
De poussière, de plastique recouvert, avons dévaché.
Man muss sich vorstellen, auf einem kleinen Segelboot ist man so ziemlich ausgeliefert. Man manövriert eher langsam und wenn ein Militärboot auch mit Distanz vorbeifährt, schlägt dieses Wellen und bringt das Boot ins Wanken. Bezüglich Palästina-Solidarität haben die Schweizer Behörden da und dort heftig reagiert in letzter Zeit. Zudem haben sicher viele die Bilder im Kopf, wie die AktivistInnen der Global Summit Flotilla von der IDF behandelt wurden, auch wenn sich das natürlich nicht vergleichen lässt. Übrigens waren auch AktivistInnen auf dem Lac Léman, die im Mai Richtung Gaza segelten. Doch dazu später.
Waren Polizei und Militär denn präsent auf dem Lac Léman?
Die Polizei arbeitet für die Aktivitäten rund um den G7 mit dem Militär zusammen und auch mit Polizeien anderer Staaten. Auf dem Lac Léman waren einige Motorboote des Militärs zu sehen, die auch mit Überwachungstechnik ausgestattet sind. Sobald die Polizei Wind von der Aktion bekommen hatte, eskortierten zunächst zwei Patrouillenboote der Polizei das Segelboot, das am weitesten südlich, also am nächsten an der Grenze segelte.
Und dann?
Sie nahmen Kontakt auf mit den Leuten an Bord und fragten sie nach ihren Absichten. Sie machten klar, dass es verboten sei, die Grenze zu überqueren. Zu den zwei Patrouillenbooten kamen dann noch drei Militärboote dazu, sowie eines der Waadtländer Kantonspolizei und eines der Grenzwache. Sie hielten Distanz und konzentrierten sich darauf, die Grenze zu sichern.
Die Aktion konnte aber wie geplant durchgeführt werden.
Ja, und das klang so. Die AktivistInnen riefen Parolen und segelten während etwa einer Stunde der schweizerisch-französischen Grenze entlang. Einige zündeten auch Rauchgranaten in Rot, Grün, Weiß und Schwarz, also den Farben der palästinensischen Flagge. Nach etwa einer Stunde segelten die Boote in die Häfen zurück, aus denen sie gekommen waren. Danach zog auch das Militär sich vom See zurück.
Und damit war die Aktion beendet?
Die AktivistInnen gaben noch eine Pressekonferenz. Dort traf ich Nathan Oser, der im Mai mit der Global Sumud Flotilla Richtung Gaza segelte und dann von der IDF gestoppt und gefangen genommen wurde. Für ihn war die Aktion vom Samstag ein Erfolg, auch da sie nicht durch Repression vereitelt wurde. Er hat mir zuerst erzählt, was er im Mai erlebt hatte.
Pour arriver sur le bateau prison, ils nous ont tous fait passer dans un container de torture. Où on s'est quasiment tous fait taper dessus, on s'est pris des coups de taser, il y a des gens qui avaient des OPT.
Als sie auf dem Gefangenenschiff ankamen, habe man sie in einen Foltercontainer gesteckt. Dort seien sie geschlagen worden. Gut 30 Personen hätten Knochenbrüche erlitten und seien ins Spital gebracht worden. Während 2 Tagen hielt man sie dort gefangen, ließ sie nicht schlafen etc. und niemand wusste, was mit ihnen geschehen würde. Dann im Gefängnis auf dem Festland misshandelte man sie weiter, die Handschellen waren extrem fest angezogen.
Et bah, on a eu de la chance, mine de rien, que Ben-Gvir ait fait sa vidéo d'humiliation, parce que ça nous a permis de sortir beaucoup plus vite. Un jour en prison en Israël, ça va encore.
Es sei ein Glück gewesen, dass Ben-Gvir das Video veröffentlichte, das die Misshandlungen zeigt, denn dadurch sei man viel schneller rausgekommen. Er sagt auch, dass ein Tag in einem israelischen Gefängnis noch auszuhalten sei, doch für die PalästinenserInnen bedeutet dies oft lebenslange Haft oder zumindest für eine ungewisse Dauer und das sei etwas ganz anderes.
Nathan Oser hat also eine Festnahme durch israelische Behörden auf der Global Sumud Flotilla erlebt. Jetzt war er dabei auf dem Lac Léman. Warum war er denn jetzt dabei hier in der Schweiz?
Das habe ich ihn auch gefragt und er sagt dazu Folgendes.
Alors ça a une opportunité parce que ça mobilise beaucoup de monde, donc ça c'est assez pratique. Mais en fait le problème c'est toujours que ces 7, s'ils avaient envie de régler tous les problèmes du monde, ça leur prendrait grand maximum un après-midi.
Das Treffen der G7 mobilisiere viele Leute, deshalb sei es eine wichtige Gelegenheit zu protestieren. Doch Hoser denkt nicht, dass die G7 die Probleme der Welt wirklich regeln wollten. Er zählt zum Beispiel Genozid, Klimaerhitzung, Femizide dazu. Denn die Macht dazu hätten die G7, doch Hoser zweifelt an ihren Absichten.
Der G7-Gipfel, der wurde heute eröffnet. Am Sonntag gab es Großdemonstrationen in Genf. Was lief aber am Samstag sonst noch in Lausanne?
Nun, da können wir auch gleich noch reinhören. Es wurde der feministische Streik in Lausanne eröffnet. Das hat in Lausanne Tradition, das geschieht immer jeweils am 13. Juni, also am Vortag des 14. Und was man hier hört, klingt ja nach Kuckermusik. Das deshalb, weil man in Lausanne eine weitere Tradition zu etablieren versucht, die des antifaschistischen Karnevals. Man eignet sich die Fasnacht sozusagen wieder an.
Vielen Dank, Ursi, für die Eindrücke aus Lausanne.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Montag, den 15. Juni. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung hat Ursi Grimm. Und das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Wir berichten morgen aus dem Emmental vom feministischen Streiktag. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.